Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Küppersbusch, guten Tag.
Hallo Friedrich, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Late-Night-Shows. In meiner Wahrnehmung hast du in den vergangenen Jahrzehnten im Fernsehen so ziemlich alles gemacht, womit man mächtigen Menschen ganz gewaltig auf den Keks gehen kann. Hast du eigentlich auch mal Late Night gemacht?
Nee, wir haben das mal pilotiert, als es das in Deutschland noch nicht gab und das war ja unsere Spezialität in der ARD, ehrenvoll und teuer zu scheitern. Und das haben die auch nicht durchgewunken. Und etwas später kam dann, glaube ich, Gottschalk mit der ersten Late Night.
Warum ist das gescheitert?
Ich glaube, Late Night insgesamt in Deutschland ist gescheitert, weil das ein Adoptivkind ist, das abgestoßen wurde. Wenn man sich die klassischen Late Nights anguckt, bis fast in die Gegenwart, dann steht auf den Pulten der Moderatoren, Moderatorinnen, ich glaube, es gibt nur Moderatoren in Amerika, Da steht immer noch so ein schönes verchromtes Kohlenkondensatormikrofon rum.
Ja.
Ist dir auch aufgefallen?
Ja. Und ich denke mal, wie machen die diesen Klang? Wie machen die das?
Ja, obwohl die alle Anstecker haben, ne? An der Garderobe oder am Revers des Anzugs. Und dieses Kohlenkondensatormikrofon, das schöne Chromteil, das steht da rum, weil Late Night eigentlich Radiosendungen waren in den 40er, 50er Jahren. Da gab es dann Industriesponsoren, also Werbekunden, und die haben gesagt, setz dich da hin und empfange möglichst prominente Gäste, damit unser Waschmittel gekauft wird. Und das passierte jeden Abend, und das ist die Traditionssäule, also die mächtige Wurzel, auf dem dieses Fernsehformat in Amerika beruht. In Deutschland, ich glaube in ganz Europa, gibt es diese Tradition null. Es gibt jede Menge junge Männer, die mit Harald Schmidt an der Mutterbrust genährt wurden, die auch gerne auf den Tisch trommeln und absolut sagen wollen und die im Grunde nicht die amerikanische Late Night und erst recht nicht ihre Tradition nachmachen, sondern ja, die leben ihren inneren Harald Schmidt aus. Das heißt, das ist ein bisschen, das Format ist in Europa, in Deutschland eine Dame ohne Unterleib. Es hat keine Geschichte und es ist oft mehr ein Wunsch der Macher als des Publikums.
In den USA steht jetzt eine der meistgesehenen Late-Night-Shows vor dem Aus, und zwar die von Stephen Colbert. Der macht sich immer wieder über Trump lustig, und Trump scheint Colbert doch sehr zu hassen. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also, Colberts Sendung läuft bei CBS. CBS gehört zu Paramount. Paramount will mit der Filmfirma Skydance fusionieren. Das muss genehmigt werden von der US-Medienaufsicht. Jetzt hat Trump CBS neulich auf 10 Milliarden Dollar verklagt, wegen eines angeblich manipulierten Interviews mit Kamala Harris. Die Fachwelt war sich einig, dass CBS das gewinnen würde. Trotzdem hat CBS Trump 16 Millionen Dollar gezahlt, damit es gar nicht erst zu so einem Prozess kommt. Auftritt Colbert. Der hat das Ganze bezeichnet als dicke, fette Bestechung, um eben die Medienaufsicht gnädig zu stimmen, weil Trump nämlich großen Einfluss auf diese eigentlich unabhängige Behörde hat. 3 Tage nachdem Colbert seine Witze über diesen Deal gemacht hat, 2 Tage nachdem sich Skydance und der Chef der Medienaufsicht getroffen hatten, hat CBS dann angekündigt, Colberts Show im nächsten Mai abzusetzen, angeblich aus rein finanziellen Gründen. Colbert hat eine Arbeitshypothese zu diesem Vorgang. Ich hätte auch eine, aber geht hier ja nicht um mich. Was denkst du, dass da passiert ist? Hat CBS da einen Kritiker geopfert?
Also man soll sich immer vor Wehleidigkeit hüten, und die Argumentation von CBS ist ja, dass Colbert Jahr für Jahr 40 bis 50 Millionen Dollar verbrenne. Er selber hat gesagt, naja, vielleicht sind es eher 20, 25. Also das ist defizitär, das Projekt, oder in anderen Worten, Colbert und seine 200 Leute, die zu der gesamten Produktion gehören. Das kostet halt sehr viel Geld, und dieses Geld wird durch Werbeerlöse nicht mehr erzielt. Dann wäre es also eine Frage an die Haltung und auch an die Lust, den Sender zu profilieren, für die CBS-Manager zu sagen, okay, das macht Verluste, aber wir ziehen das durch. Also es gibt da ein finanzielles Argument, und zugleich kann man sich natürlich nicht die Augen zuhalten vor dem, was bei anderen Sendern passiert ist, was bei der Washington Post unter Bezos passiert ist, was auch bei der New York Times passiert, was bei den Auslandssendern Amerikas passiert, wo eben Trump auch einen Günstling positioniert hat, der die rasiert und diese ganze Behörde eigentlich auflösen will. Und was beim Unabhängigen, beim Independent, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Amerika passiert, wo er eben auch fast im gleichen Zuge, in der gleichen Woche, die Staatszuschüsse gekappt hat für Public Broadcasting Service und für den öffentlichen Radio-Rundfunk in Amerika. Also wenn man das in das ganze Ding einbettet, dann fällt es schwer zu sagen, es sind nur finanzielle Argumente.
Das sieht aus wie der Sieg der autoritären Staatsführung über das unabhängige, über das liberale Fernsehen oder über die liberalen Medien.
Ja, wenn es nicht auch so ein starkes Aroma von Selbstmord hätte, ne? Also der Sieg besteht hier sicherlich aus dem Druck von Trump, Das hast du eben geschildert, dass Paramount an dieser Behörde irgendwie vorbei muss, um seinen Deal zu besiegeln. Paramount ist hoch verschuldet, also die sind eben auf die Idee gekommen zu fusionieren mit einem potenten Partner. Und da brauchen sie die Zustimmung dieser Behörde. Und an der Spitze der Behörde hat Trump halt einen Günstling hingesetzt. Das ist schon so, aber das Schlimme ist ja, dass, also siehe auch Beispiel Jeff Bezos oder diese ehedem Trump-kritischen Oligarchen, die dann alle zu Kreuze kriechen.
Was mich so irritiert ist, also das passiert alles so lautstark. In Ungarn zum Beispiel lief das viel, viel leiser. Hättest du damit gerechnet, dass das so laut wird?
Ja, das kann ja eine Wahrnehmungsverzerrung von uns sein. Also es gab ja auch diesen gloriosen Abend direkt hier bei uns nach der Wahl in Österreich, als Armin Wolf im ZDB-Studio, also Zeit im Bildstudio, der Heute-Journal- oder Tagesthemensendung in Österreich, saß und sagte zum ersten Mal, seit ich überhaupt denken kann oder seit Jahrzehnten sitze ich hier ohne den Wahlsieger. Und er hat das so ein bisschen gefeiert. Ich glaube, das kann man nur einmal machen, weil beim zweiten Mal die Zuschauer schon sagen, ach so, die Sendung ist irrelevant, die gucke ich ja dann nicht mehr. Und zur gleichen Zeit lief Herr Kickl zu auf 1 und wurde da von 2, bei allem Respekt, aber Fans mehr beweihräuchert als befragt. Und die haben das natürlich auch thematisiert, wie stolz sie darauf sind, dass sie als alternatives Medium, wie sie sich nennen, den Wahlsieger zu Gast haben und das öffentliche ORF leer ausgegangen ist. Das passiert auch in unserer Nähe. Es ist auch, die Niederlande zum Beispiel waren ja immer ein ganz wichtiges Referenzgebiet für das deutsche Fernsehen, weil das niederländische Fernsehsystem wesentlich liberaler ist, anders konstruiert ist als in Deutschland, das öffentlich-rechtliche. Aber das ist von einer konservativen Regierung nach der anderen, von Rüttes Regierungen bis zu den jetzt Wilders Beteiligungen auch sehr eingeschnürt worden. Also wenn wir wollten, könnten wir das in der Nähe lauter sehen. Die Ereignisse sind da.
Jetzt ist Colbert nicht die einzige satirisch-kritische Late Night. Es gibt noch die Daily Show von Jon Stewart, die läuft bei Comedy Central, das gehört auch Paramount. Jimmy Kimmel ist auch so ein ganz großes Hassobjekt von Trump. Denkst du, die anderen werden jetzt nachziehen und sich auch selbst beschneiden?
Also bei den Sendern traue ich keinem, denn für die war letzten Endes, wie sich ja jetzt herausstellt, auch Kritik, auch Satire, das Löken wieder den Stachel. Ich wollte es einfach mal unterbringen, Holger.
Danke.
Immer gerne. Ein Geschäftsmodell. Ne, da haben wir uns vielleicht auch täuschen lassen und auch das amerikanische Publikum sich täuschen lassen. Also wow, was die sich trauen und so. Ich habe auch vieles im Wahlkampf mit Befremden gesehen, weil es ist natürlich cool, dass im Wahlkampf die Trauben so niedrig hängen, dass jede Kandidat, Kandidatin auch noch in eine Unterhaltungssendung geht und sich da verkaspern lässt. Nur das waren dann auch Weihrauch und religiöse Auftritte von Kamala Harris in diesen Late-Night-Shows. Ne? Also da war keine einzige kritische Frage, sondern es ging eigentlich darum zu definieren, wie großartig sie eigentlich ist. Das würde, glaube ich, auch in Deutschland eine Comedy-Sendung nicht machen oder eine Satire-Sendung zumindest, weil sie immer sagt, okay, das ist der Gast, wie können wir ihn piesacken und nicht, wie können wir ihn hochleben lassen. Das ist anders in Deutschland zum Glück noch. Und da, finde ich, haben eben auch amerikanische Late Nights, mich befremdet das, wenn man so eindeutig parteiisch ist, gerade als Satiriker.
Das ist anders in Deutschland zum Glück noch. Was meinst du damit?
Ja, zum einen, ja, die Heute-Show zum Beispiel, Disclaimer, da darf ich gelegentlich auch mitarbeiten, die ist ja unter großen Mühen und großem Zeitabstand gelungen und so erfolgreich geworden als eine Coverversion eines amerikanischen Formates auch. Das Signifikante daran ist, dass es am Ende der Heute-Show keinen Gast gibt. Also in Amerika lief das alles darauf zu, dass dann Madeleine Albright da saß und verarscht wurde und auch selber vielleicht Witze gemacht hat und so, also schon auch werben konnte innerhalb eines solchen Formates, aber die Handschrift der klassischen amerikanischen Late Night war da noch drin, das läuft so spiralförmig auf den Höhepunkt zu und der Höhepunkt ist der Gast. Das ist in Deutschland, also das musste man offenbar sein lassen, um es dann doch dem ZDF verkaufen zu können. Die Heute-Show weiter als Referenzbeispiel versucht, hat ihre Haltung, versucht aber immer noch diesen Gedanken, der lustige Sozialkundelehrer stärker zu machen, indem sie neben der Tagesaktualität in der Strecke, vor allem am Anfang der Sendung, dann auch immer mal ein Schwerpunktthema setzt, was eigentlich schwer verdaulich ist. Eine Rentenreform oder die Zustände in unseren Schulen oder so. Also da ist Olli Welke schon irgendwie auch ein strenger Lehrer manchmal und sagt dann, okay, wir generieren hier eine Menge Zuschauer, 5 Millionen, und nachdem die Schokoladenumhüllung gemampft haben, kriegen sie die bitteren Wirkstoffe. Das finde ich eigentlich ganz okay, das ist aber in Amerika überhaupt nicht erwünscht.
Jetzt soll Colberts Sendung erst im Mai 2026 enden, wenn auch Colberts laufender Vertrag zu Ende geht. Das hat er jetzt zum Anlass genommen, the gloves are off, und das sieht ja wirklich so aus, als würde er jetzt erst recht aufdrehen. Das hätten die bei CBS sich doch wohl auch denken können, dass das jetzt passiert. Wieso lassen die denn noch so lange gewähren?
Also zum einen brauchten sie das politische Signal, wir sägen den ab, offenbar jetzt in diesem Prozess, den du, rein kaufmännischen Prozess, den du jetzt beschrieben hast. Wenn er sagt, ich ziehe die Handschuhe aus, also jetzt ist Schluss mit Höflichkeit. Das ist natürlich eine Pointe, weil der Lacher seines Publikums gilt dem, dass er auch jetzt schon keine Handschuhe, nie Handschuhe anhatte ja. in ihren Augen. Und das jetzt noch fast ein Jahr lang feiern zu können, ja, also ich habe mal die Ehre gehabt, abgesetzt zu werden von der ARD und noch 13 Sendungen machen zu müssen. Das ist schon psychologisch nicht so schön, ne? Wenn du rausgehst und weißt, hallo Leute, guten Abend, übrigens mein Sender findet mich scheiße. Das war nicht so richtig mein Ding. Es hat mir auch geholfen, Jahrzehnte auf den Job zu verzichten. Da bei denen erwarte ich eine andere Haltung. Ein Jahr ist einfach so eine lange Strecke, dass man das in sich ja zum Thema machen kann, das abgesetzt werden und das nicht als Schande und Scham vor dem Publikum irgendwie zu vertreten versucht, sondern ja, das wird jetzt so eine Märtyrernummer.
Jetzt wird ja nicht nur Colbert gefeuert, sondern die Sendung wird komplett eingestellt. Und das ist eigentlich ein Riesen. Man darf nicht vergessen, die Late Night Show, so heißt die, Late Night with Stephen Colbert, das ist die erste ihrer Art. Die ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Ed Sullivan damit angefangen, hatte das an Letterman übergeben in den 1990ern. Dann kam Colbert. Jetzt, also einer der Witze, die Colbert gemacht hat, ist, das Ed Sullivan Theater würde jetzt zu Ed Sullivan Self-Storage umgebaut. Sehen wir da das Ende einer Ära?
Ja, ich glaube schon. Also das ist natürlich in Amerika viel dramatischer aus den Gründen, über die wir uns eben unterhalten haben, dass das so ein Kernmöbel amerikanischen Fernsehens ist. Und da können die Sender ja auch sozusagen eine Farbe haben, einen Spielfilm oder eine Serie kaufen. Wenn ich da reinseppe, kann ich ja nie so ganz sicher sein, bei welchem Sender bin ich jetzt eigentlich. Also kennen wir in Deutschland auch inzwischen, hat ja jedes Dorf seine eigene Kripo und die hat eine eigene Sendung. Und wenn ich da seppe, bin ich auch nicht mehr. Und selbst was sagen wir mal, den öffentlich-rechtlichen Anspruch angeht, dann vielleicht in einer Kriminalserie noch ein bisschen Inhalt zu vermitteln. Ja, das kann ich aber beim RTL-Krimi auch reingeheimnissen, wenn ich das unbedingt will. Also die Late Nights waren eine Möglichkeit zu sagen, das kriegst du nur bei uns. Mhm. Ich glaube, NBC oder CBS hatte lange Jahre den Claim, where the stars come out at night, also ja. wo nachts die Sterne aufgehen, auch im Sinne von, ihr wisst ja, nachts kommt die Late Night und da sind die Stars. So, das war die Selbstdefinition des Senders, obwohl er ja auch Nachrichten und Unterhaltungen und Shows und Quizzes und Krimis und Spielfilme gesendet hat. Und das ist, also sollen sie mal machen, das ist eine Selbstentfärbung dieser Sender.
Weil sind die Stars vielleicht nicht mehr Star genug? Sind die jetzt woanders? Brauche ich die Late Night nicht mehr, um die Stars rauskommen zu lassen in der Nacht?
Also das Publikum ist zersplitterter und jede Splittergruppe hat ihren eigenen Star und immer mehr davon sind natürlich online oder digital basiert und brauchen das gar nicht mehr. Wir wissen, dass auf diesen Sofas in den Late-Night-Shows tendenziell immer die rumsitzen, die ein neues Buch, einen neuen Film, neues Album, neues Ding am Laufen haben und deswegen eben auch von ihren Managements mit Freude in diese Sendung geschickt werden. Das gibt's in Deutschland, ich glaube, noch vor allem in Gestalt von Markus Lanz. Aber heute ist es ja wiederum so, dass du ein neues Buch, ein neues Album, einen neuen Film nur machen darfst, wenn du eine digitale Followship hast. Also früher hätte es vielleicht gereicht zu sagen, ich bin übrigens mit Markus Lanz zur Schule gegangen und wenn ich bei dir ein Buch schreiben darf, bei deinem Verlag, dann lädt er mich ein. Und dann wussten die am nächsten Morgen 30.000 verkaufte Bücher, wir machen das Buch, scheißegal was drinsteht. Und heute höre ich selbst von Schauspielerinnen und Schauspielern, dass die Besetzung nach der Frage geht, wie viel Follower hast du denn?
Wenn wir bei Deutschland bleiben, also wir hatten Mitte der 1990er Jahre Harald Schmidt. Die Show hatte gut funktioniert, aber alles, was danach kam, war, ich sag mal, wahlweise blutleer oder so klamaukig, aber garantiert nichts, was den Kanzler hätte ordentlich auf die Palme bringen können. Selbst bei Schmidt war das noch nicht irgendwie das Ziel dieser Show. Häufer Umlauf hatte seine Late Night am Anfang dieses Jahres eingestellt und der sagt, Late Night ist vorbei, Late Night ist nicht mehr zeitgemäß. Du hast eben schon gesagt, dass wir das aus historischen Gründen nicht so hinbekommen können, wie die USA. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel Böhmermann angucke im ZDF, der hat ja eine erstaunliche Schlagkraft. Würde sich sowas nicht auch vielleicht ausbauen lassen?
Also das Grundmissverständnis ist erstens die historische kulturelle Integration der Talkshow oder Late Night in Amerika, die es bei uns nicht gibt. Die Sendung, die du angesprochen hast, Es gibt ja jede Menge mitteljunge Männer, die auf den Tisch trommeln wollen. Und das Schema dahinter ist vielleicht tatsächlich immer, alle waren in der Schule, alle hatten lustigen Lehrer. Und da, wo der Kartendienst holt jetzt die Karte von Deutschland in den Grenzen von 37 in der Schule war, ist eine lustige Kachel. Also dieses an sich jetzt funktionieren können. Nur alle die Beispiele, die du angesprochen hast, verbindet ja, dass es nur einmal in der Woche war. Also die amerikanische Lehrer ist hier nicht gescheitert, weil es sie gar nicht gegeben hat. Der deutsche Weg ist halt der, ja, wir haben ein Sondervermögen, Humorlosigkeit, und davor bangen unsere Gegner. Was bei uns passiert ist ja, dass in dem Slot, in dem in Amerika die Late Nights stehen, hat sich Markus Lanz ausgebreitet, viermal die Woche. Und ich denke, auf absehbare Zeit wird es in der ARD dreimal die Woche Frau Maischberger sein. Und da sind zwar mal Gäste, die Humor haben, aber dieses, hey, wir wollen euch entertainen und dabei vielleicht noch einen Gedanken mitgeben, das ist nicht die Idee dieser deutschen Formatierung. Der Deutsche schaut halt, also ich spreche jetzt in übelsten Klischees, Klammer wieder zu, der Deutsche sagt gerne, wenn er sich unterhält, aber wir haben auch was gelernt. Das steckt immer noch in uns drin, erstaunlich genug, obwohl wir ja gar nicht mehr so biodeutsch sind, wie es manche haben wollen. Und das ist auch mein größter Schmerz mit diesen Sendungen, dass immer alles in bitterstem Ernst verhandelt werden muss und man doch Lanz mehr als Maischberger sicherlich darauf setzt, dass es jeden Tag eine totale Aufregung, einen totalen Weltuntergang und auch einen inquisitorischen Ton in diesen Sendungen gibt. Und das war den Amerikanern natürlich völlig fremd.
Wobei es bei Böhmermann funktioniert, wenn man den mit ordentlich Geld bewerfen würde, dass er viermal die Woche senden könnte. Denkst du, das würde verfangen?
Also ich habe auch mal mit Jan zusammengearbeitet. Das war sein erster Fernsehpreis, drolligerweise für RTL, TV Helden. Insofern Disclaimer, Klammer wieder zu. Und sein Ehrgeiz war im Prinzip eine Monitorgeschichte, so nannte er das damals, zu verheiraten mit a good sense of humor. Das gelingt nun einmal die Woche mehr oder weniger. Also der Wunsch, die Schlagzeilen zu machen, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben, scheint mir manchmal dringlicher zu sein als die Recherche, die dahinter steckt. Deswegen gibt's ja auch immer wieder Schlägereien darum, die teilweise damit zu tun haben, dass halt den Opfern sozusagen seiner Satire das nicht passt, dass sie angegriffen werden. Und manchmal auch, dass halt löchrige Recherchen präsentiert werden. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das nun von, also einmal die Woche auf täglich, ich weiß nicht, ob das ZDF so viel Geld hat, weil du musst ja zwei, drei Teams haben und ich glaube, so ist es auch organisiert in seiner Firma und die recherchieren halt investigative Geschichten und am Ende der Woche oder zu einem Zeitpunkt des Redaktionsschlusses entscheidet dann der Boss, okay, wir machen diese oder jene Geschichte. So haben früher auch, also es gab immer das Saying, dass der Stern, als er noch ein investigatives journalistisches Medium war, er hat jede Woche zwei Zeitungen produziert, einfach um eine wegwerfen zu können. Also die haben dann Best-of gespielt. Und wenn du nicht sagst, ich brauche 20 Gag-Schreiberinnen und dann habe ich meine Late Night und zwei prominente Gäste und dann habe ich meine Late Night fertig, sondern ich brauche jeden Abend eine atemberaubende Enthüllung. Ich weiß nicht, wer das finanzieren soll.
Trotzdem hätte ich gerne eine Fernsehsendung, die ich einfach so wegkonsumieren kann, die mir das politische Geschehen keck einordnet. Angenommen, ich würde dich mit viel Geld bewerfen, wie würdest du sowas machen? Oder ist es in Deutschland prinzipiell nicht möglich?
Ich glaube, also Fernsehen ist schon so in der milden Wintersonne. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts mehr vormachen, was das lineare Fernsehen angeht. Und die Glaubwürdigkeitslücke, die Fernsehen sich erarbeitet hat. Also wir kennen das ja aus der Corona-Zeit, wir kennen das aus der Ukraine-Debatten, dass also immer wieder Menschen sagen, wir sind da gar nicht abgebildet, wir kommen mit unseren Meinungen nicht vor oder die Expertin oder Politiker oder whatever, die wir da sehen wollen, die werden halt nicht eingeladen. Das wird dazu führen, dass diese Sterne künftig auf digitalen Plattformen aufgehen.
Und diese ganze Nummer, dass eine Regierung Medienunternehmen derart unter Druck setzt, dass sie auf die eine oder andere Weise sich beugen, spuren, wäre sowas bei uns auch möglich?
Tja, also ich rein zufällig geht mir der Name Springer durch den Kopf. Ne? Das andererseits kämpft die Bild-Zeitung darum, Credibility in den auch ihr, also früher war die Logik immer, dass die Bild-Zeitung radikalisiert und auf die Ausländer draufhaut und alles schlimm findet und so. Und dann kurz vor der Wahl Friede Springer durchtelefoniert und sagt, aber ihr macht schon noch einen Wahlappell für die FDP, ja? Haben wir uns richtig verstanden? Und das funktioniert deswegen nicht mehr, weil die Bild-Zeitung als Systemmedium verrechnet wird von denen da draußen, von denen, die nicht mehr mitmachen oder die sich nur noch digital in Anführungszeichen informieren. Aber zum anderen ist natürlich dieser Konzern noch ein mächtiger Player.
Friedrich Küppersbusch, vielen Dank.
Ja, Holger, gerne, immer wieder gerne. War mir eine Ehre.
Und damit verabschiedet Holger Ruft an sich in die Sommerpause. Wir hören uns wieder in der Woche ab dem 25. August 2025. Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.